Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der Epistellesung haben wir gerade eine Geschichte gehört. Ist natürlich fast ein bisschen ein Widerspruch in sich. Epistel heißt Brief. Und wenn in den Briefen ein Abschnitt aus einem Geschichtsbuch kommt. Aber in der Apostelgeschichte ist so manches Wichtige aufgeschrieben. Und diese Geschichte, die wir vorhin gehört haben, dieses sogenannte Damaskus-Erlebnis, das der Saulus als Tarsus hat, das hat weitreichende Folgen bis hier zu uns. Was wäre denn gewesen, wenn vor Damaskus nicht der Saulus so eine große Lebenswende erfahren hätte? Wir würden vermutlich auch irgendwo sitzen, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht in einer christlichen Kirche. Schließlich war es derjenige, von dem diese Geschichte berichtet, der die frohe Botschaft, der das Evangelium über die Grenzen Kleinasiens hinaus weitergetragen hat. Und diese Geschichten danach, die kennen wir ja. Die Missionsreisen des Paulus, seine zahlreichen Briefe, die er an die vielen von ihm selbst gegründeten Gemeinden geschrieben hat, all das wissen wir genau. Von dem, was er vorher gemacht hat, wissen wir herzlich wenig. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Saulus war ein gebildeter Mensch, er war ein Pharisäer. Einer, der sich in der Heiligen Schrift sehr gut ausgekannt hatte. Einer, der die Berechtigung hatte, in den Synagogen zu predigen. Einer von denen, der genau wusste, wo es lang geht. Er war aber auch einer von denen, die schnaubten, drohten und mordeten. Er war zum Beispiel anwesend, als der erste Blutzeuge, als der erste Märtyrer Stephanus gesteinigt wurde. Wir wissen heute nicht, ob aus demjenigen, der zum Mord anstiftete, selber ein Mörder wurde, indem er selber zum Stein griff und auf Stephanus warf. Aber mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Wesen, stand er hinter dem, was er tat. Und das, was er tat, war alles andere als freundlich, menschlich, weltoffen. Es war verbohrt, es war gesetzlich und es war auch in einem hohen Maße ängstlich. Denn seine ganze Wut, sein ganzes Schnauben richtete sich gegen das, was Angst macht. Und angstmachend waren die Veränderungen, die sich damals abgezeichnet haben. Dass da dieser Mann aus Nazareth durch die Lande zieht, und aus der Geschichte Israels heraus, als Sohn dieses Gottes Israels, neue Geschichte schreibt und vieles von dem, was vertraut und bekannt war, umkrempelt. Und dieser Saulus war eben nicht nur jemand, der schnauben, drohen und morden konnte, er war eben auch einer, der mit Macht ausgestattet war. Er geht zu den hohen Priestern und holt sich Dokumente. Wie ein Kopfgeldjäger macht er sich auf nach Norden, um in Damaskus in Syrien Anhänger Jesu zu jagen, wie wild im königlichen Wald, um sie zu finden und zu binden und gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Beseelt von einer Mission. Angefüllt mit dem sicheren Wissen, Recht zu haben. Und durchaus in der Lage, das Leben und die Unversehrtheit und die Freiheit anderer Menschen hintanzustellen und seine Ziele über alles zu stellen. Dieser Saulus vor dem Ereignis von Damaskus war exakt das, was wir heutzutage als einen Hassprediger bezeichnen würden. Einen, der aufruft, auf Kosten anderer die eigene Macht zu vergrößern, einer, der aufruft zu Gewalt, zu Hass, einer, der aufruft, die Rechte anderer Menschen zu beschneiden. Und genau in dieser Energie geladen reist er nach Damaskus mit seinen Begleitern, die dafür sorgen sollten, dass diejenigen, die später gefesselt sind, auch brav nach Jerusalem mitziehen. Er hatte die Autorität und seine Begleiter hatten die Mittel dazu. Und in der Nähe, kurz vor dem Ziel, dann dieses Erlebnis. Ein Licht umleuchtete ihn vom Himmel. Etwas Ungewohntes, etwas Neues, etwas nie Dagewesenes, zumindest in seinem Leben. Und genau das machte ihm Angst, so wie vieles ihm Angst gemacht hat, und er fiel zu Boden. Und dann hört er die Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er antwortet: Herr, wer bist du? Und hört: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Was mich an diesem Eck etwas wundert, ist, dass Paulus, wie er gerade so voller Schrecken am Boden liegt, seine Beredsamkeit verliert. Und nicht lang und breit, im schönsten Kanzelton der Stimme, die ihn fragt, was verfolgst du mich, erklärt, warum er sie verfolgt. Weil Paulus Saulus sich ja im Recht fühlte, weil er ja der Vertreter des althergebrachten Gesetzes war, weil alles Neue ja nur Aufruhr bringt. Nein, Saulus schweigt und er hört den Namen dessen, dessen Anhänger er verfolgt, und er hört die Anweisung: Steh auf, geh in die Stadt, und dann wird man dir sagen, was du tun sollst. Paulus, der so viel Macht an sich gezogen hatte, der anderen sagte, was sie tun sollen, ist plötzlich ganz kleinlaut und hört dieses: Ich sag dir, was du tun sollst, und lässt sich drauf ein. Er richtet sich auf von der Erde und ist blind, sieht nichts. Eigentlich hat sich im Kern für ihn da gar nichts geändert. Er war vorher blind und ist jetzt auch blind. Er war vorher blind, weil er zwar offene Augen hatte und das Tageslicht wahrnehmen konnte, aber nicht sehen wollte, was in Jerusalem passiert war um und mit diesem Jesus. Und jetzt konnte er nicht sehen. Und so groß ist der Unterschied zwischen nicht sehen können und sehen wollen nicht. Es gibt, Gott sei Dank, wenige Menschen, die tatsächlich nicht sehen können. Und es gibt leider Gottes viel zu viele Menschen, die nicht sehen wollen. Damals wie heute. Und er wird nach Damaskus geführt, landet in einem Haus eines Jüngers Jesu, der Judas heißt, wird dort aufgenommen und wartet auf Besuch. Ein anderer Jünger mit Namen Hananias erfährt in einer nächtlichen Vision einen Auftrag. Hananias, geh in die Straße, die man die gerade Straße nennt. Geh zu Judas, ins Haus. Dort findest du einen Mann namens Saulus von Tarsus, dem sollst du die Hände auflegen, um ihm so das Augenlicht wiederzugeben und ihn mit dem Heiligen Geist ausstatten. Und dieser Hananias, er hört den Auftrag und erschrickt. Was? Dieser Saulus von Tarsus, der so viel Böses getan hat deinen Jüngern in Jerusalem, der jetzt hierher gekommen ist mit Briefen und Dokumenten, um uns zu fangen und gefesselt nach Jerusalem zu bringen, zu dem schickst du mich? Aber er nimmt den Auftrag an. Kann man sich das so vorstellen? Versuch's mal mit einer reinen Übertragung. Im Laufe des Dritten Reichs hat ein Mann Karriere gemacht, insbesondere durch eine intensive Tätigkeit in Auschwitz. Seine intensive Tätigkeit bestand darin, an kommandierender Stelle Menschen auszuwählen, denen zwei Wege blieben, entweder sich zu Tode zu schuften oder gleich ins Gas zu gehen. Als das Dritte Reich zusammengebrochen ist, kommt dieser Mann durch die Entnazifizierung halbwegs glimpflich durch. Lebt ziemlich inkognito in einer deutschen Stadt. Und nachdem er nach einer Weile nicht mehr ganz so jung war und auch gesundheitlich angeschlagen, bricht er eines Tages beim Einkaufen zusammen und wird von der Straße in die nächstbeste Wohnung gebracht. Diese Wohnung gehört einem der Überlebenden von Auschwitz. Der nimmt ihn auf, legt ihn auf die Couch, kühlt ihm die Stirn und ruft einen befreundeten Arzt, auch einen Juden, der Auschwitz überlebt hat. Und er ruft ihn an und sagt, stell dir vor, der Sturmbahnführer so und so von früher, der liegt jetzt bei mir auf der Couch und braucht deine Hilfe. Der jüdische Arzt hat seinen hippokratischen Eid gehalten, er kommt und hilft. Aber man kann sich gut vorstellen, mit welchen Gedanken er dorthin ist. Hin und her gerissen zwischen den Erfahrungen der Vergangenheit und vielleicht sogar Rachegedanken und dem Wissen drum, dass er den Auftrag hat, Menschen egal wie zu helfen. Vielleicht war die Begegnung dieses ehemaligen Sturmbahnführers mit diesen beiden Juden dann auch für ihn ein Damaskus-Erlebnis. Nicht nur ein Verdrängen der Vergangenheit, sondern ein Öffnen für Neues und ein Einsehen in eigene Fehler. So stelle ich mir das vor. Wenn Hananias in das Haus des Judas geht und diesen Saul mit Bruder anredet, Bruder Saul, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Im Gespräch vorher, da wehrt sich Hananias dem Gespräch mit Jesus. Und Jesus sagt, tu, was ich dir sage, denn aus diesem will ich ein auserwähltes Werkzeug machen. Einer, der so viel Schuld auf sich geladen hat, soll als Werkzeug Gottes in die Zukunft gehen. Die totale Kehrtwendung vom Feind und Hassprediger zum Freund und Verkünder des Evangeliums, zum Träger des Heiligen Geistes. Was für eine Geschichte. Und Paulus, wie er von nun an genannt wird, er bleibt einige Tage. Er hört. Auch das ist für ihn etwas Neues. Er, der sonst immer gesagt hat, wo es lang geht, hört, weil er die innere Offenheit hat, lässt sich von den Jüngern Jesu erzählen, was sie zu sagen haben. Und als er das Haus verlässt, nachdem er sich hat taufen lassen, geht er sofort in die Synagogen und predigt. Das war für ihn nichts Neues. Das hat er vorher schon gemacht. Die öffentliche Rede in der Synagoge war nichts besonders herausfordernd. Aber der neue Inhalt, nicht mehr allein das Gesetz und Auge, Zahn um Zahn gelten, sondern er predigt für einen frommen Juden die Unmöglichkeit, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er predigt es nicht nur in den Synagogen der Umgebung, er macht sich auf, er reist durch Europa, gründet eine Gemeinde nach der anderen und über Umwege kam das Evangelium auch zu uns. Ohne diese Geschichte, ohne diesen Wandel säßen wir nicht hier. Eine solche Geschichte, einen solchen Wandel eines Menschen, vom Hass zur Liebe, vom Machtanspruch zur Geschwisterlichkeit, den würde ich mir heutzutage auch bei manch einem wünschen, gerade bei denen, die in unserer Welt zurzeit das Sagen haben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.